Was wäre dein Tipp, womit fängt man an, Barbecue zu machen oder zu grillen? Den Unterschied haben wir ausreichend erklärt. Und ab wann spricht man von einer Outdoor-Küche? Wie würdest du es definieren?
Edelstahl, denkt man immer, ist das perfekte Material für draußen. Ist es grundsätzlich auch. Edelstahl neigt aber dazu, auch mal Flugrost anzusetzen. Also ich muss dieses Edelstahl auch pflegen.
Dann kommt nämlich, du sagst, Gott, guck mal, jetzt habe ich einen Gasgrill. Ich hätte aber gerne einen Kohlegrill. Ne? Finde ich super. Oder ich hätte gern ein Spülmodul, damit ich nicht nochmal in die Küche laufen muss. Oder ein Kühlschrankmodul, damit meine Getränke immer frisch sind und kalt sind. Und das, finde ich, sollte man so ein bisschen in die Überlegung mit einbauen.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 36. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche. Für Profis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard.
Hallo lieber Sascha. Hört man meine belegte Stimme ein wenig?
Ja, du hast ja auch schon fast eine Woche Messe hinter dir, ne?
Ja, sag ich dir, du.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Ich sitze auch gerade hier noch im Büro. Messe ist gerade vorbei und habe eben meinen Rucksack aus dem Auto geholt, die ganze Technik auf den Tisch geschmissen. Dann haben wir unseren Gast noch schnell zugeschaltet. Der schart auch schon mit den Hufen.
Ja.
Und dann können wir gleich loslegen.
Ja. Dann lass uns doch loslegen. Was haben wir heute für ein Thema?
Wir wollen über die Outdoor-Küche sprechen. Also die Außenküche oder Outdoor-Kitchen, wie man das nennt.
Ja.
Dazu haben wir einen ganz zauberhaften Gast eingeladen, stellen wir gleich vor. Er bespielt natürlich dann später unsere Spotify-Playlist, ist auch klar. Und Amazon, also die Küchenliebe-Party-Playlist, so heißt es richtig. Und grundsätzlich, liebe Küchenliebenden, wir freuen uns über Bewertungen. Also während des Podcast-Hörens schon mal eine Bewertung dalassen, das hilft uns weiter, besser gefunden zu werden. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram und eine Homepage haben wir auch, küchenliebe-podcast.de. Und am Ende der Folge übrigens, lohnt sich also dran zu bleiben, gibt es noch eine besondere Ankündigung. Da hat Sascha da noch was zu sagen.
Ja, tue ich dann. Bleib gespannt. Sehr
schade. So, für wen machen wir die Küchenliebe? Wie gesagt, für Küchensuchende, für Küchenprofis, für Küchenanfänger und heute auch so ein bisschen für die Barbecue-Szene, Barbecue-Begeisterten. Wir sprechen über die Outdoor-Küche. In unseren Standardfolgen sind wir natürlich bestmöglich neutral. Also diese Folge, die heute abläuft, das muss ich dazu vorher sagen, ist keine Werbesendung, aber ich glaube, allein unser Gast ist schon eine Marke und alles das, über welches wir dann sprechen werden, dann wird auch hier und da ein Markenname fliegen. Also es ist eine kleine Dauerwerbesendung, ohne dass uns da einer bei unterstützt.
Ja.
So, kleiner Rückblick. Sascha, was war los? Wir haben gesprochen über die Belastbarkeit in der letzten Folge. Hast du Feedback gehabt?
Ja, und zwar nicht wenig, aber sehr, sehr stark auch aus der Industrie nach dem Motto, endlich sagt das mal einer. Wer nimmt dann wirklich mal zu Hause so einen Tellerstapel in die Hand und stellt mal fest, der wiegt 9 Kilo und davon habe ich ja 3 in meinem Schrank stehen. Also gutes Feedback, ja.
Ja.
Jetzt schauen wir mal, was die Nutzer jetzt da draus machen. Das sehe ich dann ja die nächsten Monate bei meinen Gutachten, ob ich mal wieder von der Wand gefallene Schränke habe, weil etwas viel reingepackt
wird. Ja. Also ich bin gespannt, wie sich die ganze Geschichte da entwickelt, was da noch für ein Feedback kommt. Heute habe ich Ulrich Hennes getroffen. Kennst du den?
Ja, klar.
Ulrich Hennes ist Dozent an der Möbelfachschule in Köln.
Der hat dir Zeichnen beigebracht, oder?
Der hat mir das Küchenzeichnen von links nach rechts beigebracht mit Schablone, genau. Und ja. Schöne Grüße und er sagt, Mensch Jungs, ihr macht das gut, macht weiter so. Er hört auch ab und zu auf dem Weg zur Möbelfachschule, unserem Podcast. Vielen Dank dafür.
Super, ja, auch also unbekannterweise, also ich kenne den Namen noch nicht persönlich kennengelernt, aber ist natürlich ein Ritterschlag von so jemandem. Freut uns sehr.
Habe ich auch gedacht. So,
ja, komm. Nun mach's nicht so spannend. Wen haben wir als Gast?
Legen wir los. Also diese Folge machen wir natürlich für alle Küchenliebenden und insbesondere eben für die, die auch gern mal draußen kochen. Wir haben einen sehr bekannten Gast, kann man sagen. Er ist Brillenträger. Er mag große Eier. Besonders, wenn sie sehr heiß sind. Er ist Koch und Showkoch. Und da habe ich ihn mal vor circa 20 Jahren kennengelernt in Hannover auf einer Messe. Er ist eine kölsche Jung. Er trägt das Herz ob de Zungen. Das Lied könnte auch von ihm sein, kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Er ist erfolgreicher Podcaster und in der Barbecue-Szene kennt ihn wahrscheinlich wirklich jeder. Er ist Buchautor, er macht Gewürze und was er alles macht, ist unfassbar. Er ist Nippon-Puffreis-Liebhaber. Das muss er uns mal erklären, wie die Geschichte zustande gekommen ist. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Er ist der Robby unter den Grillern. Wir schalten rüber zum frisch gekürten Kotelett-Grillweltmeister nach Edertal. Herzlich willkommen, lieber Klaus Breinig. Wir haben die Ehre.
Ja, grüß euch zwei. Ja, es ist mir eine Ehre, in eurem wunderbaren Podcast als Gast zu sein.
Sehr schön. Wir freuen uns, dass du da bist. Mhm. Und ich hoffe, in der Einleitung, ich habe so einigermaßen die Wahrheit gesagt und vielleicht hast du später noch einige Ergänzungen dazu.
Ja, da fehlt noch eine Menge, aber lassen wir das.
Klaus, dann erste Frage. Ja. Nippon Puffreis, aber ich hoffe doch der mit Schokolade.
Ja, oder? Selbstverständlich der. Ohne ist ja Körperverletzung.
Ja, ja. Ja, aber so, das ist der da machen wir den Cliffhanger draus. Also alle müssen dranbleiben bis zum Schluss. Am Schluss wird verraten, was es damit auf sich hat.
Ja, okay. Aber ich wollte nur sagen, ohne Schokolade schmeckt wie Eierkartoffeln.
Ja, genau.
Ja, absolut. Ja. So, lieber Klaus, ganz kurz, stell dich doch einmal kurz vor, was müssen wir über dich wissen, wie alt bist du etc., so eine Minute ab jetzt.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Klaus Breinig. Wie Girard schon gesagt hat, bin ich gelernter Koch und dementsprechend habe ich auch einen sehr schnellen Weg nach meiner Lehre des Berufs Kochs auf die Bühne gesucht. Das heißt, ich habe sehr früh schon mit Menschen Kontakt gehabt, wo ich gesagt habe, das macht mir Spaß, für Menschen zu kochen, gewisse Dinge zu kommunizieren. War sehr früh auf der Bühne, habe einen sehr, sehr großen Partner gehabt, die Firma Whirlpool, die baut ja Kücheneinbaugeräte für KitchenAid, Bauknecht und diese ganzen Geschichten. So bin ich dann über diese Schiene in die Kochecke oder Küchenecke gekommen, weil dann gibt's ja die ganzen Messen, die Küchenverbände, die ganzen Geschichten. Und daraus hat sich dann für mich im Prinzip eine Weiterbildung erstanden, sage ich jetzt mal. Ich habe dann noch den Vollwert-Gourmet-Koch gemacht, den Diätkoch gemacht, damit ich im Prinzip eigentlich immer was zu erzählen habe. Und das Ganze habe ich sehr lange gemacht. Dazu kam dann die Rubrik Rezeptentwicklung, Beratung in der Gastronomie, konzeptionelle Produkte gemacht. Dann kam das Fernsehen irgendwann auf mich zu, hat gesagt, boah, siehst ganz gut aus, eigentlich besser wie im echten Leben. Und kannst gut kommunizieren, kannst gut rüberbringen, hast du nicht Bock. So ist das Ganze dann entstanden mit dem Fernsehen. Darüber hinaus habe ich dann auch viele Auftritte und Events bei Buchungen gemacht. Also Küchenhäuser haben mich gebucht für Produktpräsentationen, für Schulungen. Damals, weiß ich noch, großes Highlight, Induktionskochfeld. Ja, die Welt statt Kopf. Ja, ich kenne noch diesen alten Trick mit der Zeitung, den ich übrigens nie gemacht habe, unter der Pfanne, um zu zeigen, dass das geht. Fand ich total bekloppt damals. Aber war natürlich ein Highlight. Ja, all solche Sachen durfte ich miterleben in der Küchenbranche. Und dann ist der Weg irgendwann so vor 12 Jahren zum Grillen gekommen. Und mich hat's immer interessiert, ich bin Koch, also war ich der Meinung, ich kann grillen. Ich kann nur jedem Koch ganz klar hiermit sagen, dass Kochen nicht Grillen ist und umgekehrt auch nicht. Und habe das dann von der Pike auf quasi nochmal gelernt mit einem sehr, sehr großen amerikanischen Grillhersteller, einer ganz klassischen Feuerkugel, also Grillkugel, und habe dann darüber hinaus für diesen großen Hersteller auch dann jahrelang das gemacht, was ich früher fürs Kochen gemacht habe. Und dann kamen natürlich die Titel hinzu, die ich mit dem Team erreicht habe. Ja, und so ist das Ganze, sag ich mal, heute entstanden. Dann kamen meine Bücher dazu, mein Podcast dazu. Es hat sich immer, sag mal, so ein bisschen immer aneinandergereiht.
Ja, also liebe Küchenliebenden, dann könnt ihr schon mal sehen, Klaus hat es gerade gesagt, er ist Podcaster. Er hat aus der einen Minute, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber er hat sie leicht überzogen, ist natürlich dem geschuldet, dass der Kerl so unglaublich vielseitig ist.
Ich entschuldige mich.
Absolut. Sag mal, Klaus, gab es dann irgendwie einen Auslöser, dass du gesagt hast, auch Mensch, in der Küche wird's mir zu langweilig, oder wurden es dir in der, ich sag jetzt mal, Fernsehkochszene einfach zu viele und es gefiel dir nicht mehr und du brauchtest eine neue Herausforderung. Also wie kam das jetzt? Oder kam das einfach so, dass du von Berufswegen gedacht hast, ich muss jetzt ein bisschen mehr machen, mal was Neues entdecken?
Also ehrlicherweise, es gab jetzt nicht diesen berühmten Knall, morgens aufgewacht und jetzt muss ich jetzt grillen. Es war in der Tat so, dass ich festgestellt habe, natürlich war ich der Meinung, ich bin Koch und ich kann das und einen Grill anmachen, hallo, ne, Flamme an, Flamme aus, Deckel zu und das lief. So, habe aber dann festgestellt von Mal zu Mal, wo ich die Kurse dann hier auch gegeben habe, diese Grillkurse damals, ja, das hat alles, ja, wie soll ich sagen, ja, das hat mich jetzt nicht umgehauen. Ne? Und dann war für mich eigentlich so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte das vertiefen und habe dann zu mir gesagt, da muss es eigentlich mehr geben. Und das war dann eigentlich der Punkt, dass ich gesagt habe, so, und jetzt guckst du mal, wer kann das? Ja, und habe dann sehr schnell den Gerhard Volk kennengelernt, langjähriger Kollege, für mich ein großes Vorbild, was Grillen angeht. Und der war damals schon bei dem großen amerikanischen Hersteller, ne, auch schon sehr tief drin, hat die Kurse entwickelt und auch die Sachen begleitet. Und der hat mich dann quasi unter die Fittiche genommen, hat gesagt, komm, wenn du Bock hast, ne, dann zeige ich dir das mal. Und so ist das dann gekommen. Und dann wirklich von der Pike auf, ne, Einstellung, direkte Hitze, indirekte Hitze, ne, Kohle, Briketts und so. Und so ist das Ganze dann gewachsen.
Aber das Grundwissen im Umgang mit Lebensmitteln war natürlich nicht hinderlich.
Nein, das ist das, was ich immer sage, dass natürlich, wenn du als Koch natürlich gewisse Dinge mitbringst, wo kriege ich die Lebensmittel her, wie ist die Qualität, ne, wie ist die Garstufen, das ist klar. Aber ich möchte nochmal ganz klar betonen, du musst kein Koch sein, um ein guter Griller zu werden.
Lieber Klaus, wir sprechen ja gern vom Barbecue. Also wir grillen ja nicht, ist das das Gleiche oder gibt es einen Unterschied?
Also es ist ähnlich wie in der Küche, sage ich mal, so dieses Sous-Vide-Garen, ne, bei niedriger Temperatur im Wasserbad sehr lange, gibt es auch dort Unterschiede zur Bratpfanne. Ja, auf der Mulde. Das heißt, beim Grillen ist es ähnlich und beim Barbecue, man unterscheidet hier, dass das Barbecue im Prinzip bei niedriger Temperatur über lange Zeit passiert. Das muss auch nicht immer smoken sein. Ja, ich muss nicht immer räuchern, sondern ich kann einfach auch nur bei niedriger Temperatur lange grillen. Und das Grillen als solches oder das Barbecue machen, das Grillen als solches ist genau umgekehrt. Das Grillen ist eigentlich immer mit starker Hitze verbunden. Ne, das ist der einzige Unterschied. Beim Grillen hat man im Prinzip, du grillst nicht 2 Stunden auf hoher Temperatur. Ne, das macht keinen Sinn. Das würde auch das Produkt nicht aushalten. Das heißt, das Klassische.
Da würden mir meine Frau noch helfen, wenn das so lange dauert.
Genau. Das klassische Grillen findet im Prinzip zwischen 160 und 250 Grad statt. Ja. Etwas angrillen und dann in die indirekte Hitze legen zum Garen oder umgekehrt. So, das Barbecue findet maximal so bis 120 Grad statt. 90 bis 120 Grad. Das heißt, da ist es dann so, wenn du jetzt zum Beispiel mal so ein Barbecue-Braten, Schweinebraten machen möchtest vom Nacken, der braucht im Barbecue, braucht der 4-5 Stunden, ne, so bei 120 Grad. Wenn du magst, kannst du natürlich ein bisschen Rauch geben. Wenn nicht, lässt es ohne. So, machst du den im Backofen oder machst du den im Grill, ja, ist der bei 160 Grad. Und dauert auch nur 1¾ oder 2 Stunden. Das ist im Prinzip so der Unterschied. Und Barbecue hat auch immer ein bisschen was mit Geselligkeit und mit Zeit zu tun, also entschleunigen. Ja, weil es halt deutlich langsamer ist wie das klassische Grillen. Ja, ist beim Barbecue auch immer die Vorbereitung natürlich eine Rolle. Dann das eigentliche Low and Slow Grilling. Dann trinkst du Bier oder Getränke, unterhältst dich, ne, das Klassische.
Also das erfordert immer, sagen wir jetzt mal so für unsere Hörer, das erfordert Vorbereitung. Ja. Aber also wenn ich jetzt aber sage, ich möchte jetzt was essen sozusagen, dann, also wir unterscheiden die Bezeichnung aus deiner Sicht dann jetzt zwischen Grillen und Barbecue, obwohl das eine ja nur die Übersetzung ist, aber für unsere Hörer, also das Barbecue ist das Langsame, das Behäbige, das Entspannte sozusagen.
Würde ich so sagen, ja, ist keine Übersetzung, weil es beide eigenständige, Grillarten sind. Ja, Grillart ist übrigens das Asado. Ne, damit wir alle drei Kategorien mal haben. Asado.
Ach, dieses über dem Feuer.
Ja, nicht Feuer über den Glut. Ne? Also Asado ist Grillen über offenen Glut. Ne? Das heißt, man macht ein Feuer, indem man das Feuer macht, entsteht eine Glut und diese Glut wird im Prinzip benutzt, um das Fleisch, was in Körben, über Ketten, in Käfigen, sonstige Geschichten, an der Glut gart. Dann haben wir im Prinzip alle drei Kategorien.
Ja, so jetzt kommen wir zum Thema, die Outdoor-Küche. Ja. Also jetzt haben wir erstmal festgestellt, was kann man machen? Worauf machen wir das? Wie würdest du jetzt definieren, wie startet man mit einer Outdoor-Küche? Muss man gleich, ich sag mal, 3,60 Meter Küchenzeile sich da hinstellen, möglichst wetterfest? Oder wie würdest du starten? Was ist so die Einstiegsdroge?
Selbstverständlich würde ich euren Hörern natürlich empfehlen, nicht unter 8 Meter zu starten mit 4 Grills, 2 voll Kühlschränken, autofähig, Einbauspülmaschine und Weinkühler natürlich. Ne? Weil sonst hat das Ganze ja keinen Sinn.
Das ist natürlich richtig. Das ist völlig richtig.
Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es natürlich für jeden Koch oder ja, ich sage jetzt mal, jemand, der gerne mit Lebensmitteln arbeitet, ob er jetzt grillt oder kocht, erstmal die persönliche Frage, habe ich die Möglichkeit? Das heißt, habe ich eine Terrasse? Habe ich einen Balkon? Habe ich einen großen Garten? Habe ich eine Hütte? Ne, wie auch immer. Das heißt, das wäre so das Erste, was man mal so ein bisschen checken sollte. Und danach ist ja schon im Prinzip vorgegeben, in welche Richtung ich gehen kann. Grundsätzlich ist zu einer Outdoor-Küche zu sagen, dass sie nicht unbedingt immer mit Grills bestückt werden muss. Natürlich ist ein Griller, der so grillaffin ist, der jetzt mehr wie 2 Grills zu Hause stehen hat. Natürlich sagt der, in meiner Outdoor-Küche will ich Grills haben. So. Aber es gibt ganz viele, die auch kochaffin sind. Und da möchte ich mal einen Tipp geben, auch eine Outdoor-Küche mit Induktionskochfeldern oder mit einem Teppanyaki, auch das ist ja eine Outdoor-Küche. Und warum soll ich, nur weil ich jetzt nicht grille, ja, immer nur im Sommer drinnen kochen für meine Gäste? Das heißt, erstmal schauen, was habe ich für einen Platz, wie links. Danach richtet sich ja dann automatisch, wie viel, wie groß, wie kann ich oder was für Geräte möchte ich? Möchte ich mehr kochen, mehr grillen? Und dann ist natürlich immer die Frage, wie soll die Outdoor-Küche, ich sage jetzt mal vom Material her, der eine mag Beton. Ja, da gibt's Betonarbeitsplatten von Firmen. Der eine sagt, nee, ich will Granit. Oh, ne, mag ich. Der eine sagt, nee, ich hätte gern, was ich, eine blaue Farbe. Oder der andere sagt, ich hätte gern Edelstahl. All das ist ja heute möglich. Das muss man auch fairerweise sagen. Wenn ich überlege, vor 10 oder 8 Jahren, ja, knapp 8, 9 Jahren, wie das Thema angefangen hat. Ich war ja sehr früh in dem Thema drin. Oder mit einer der ersten, der ja Autoküche mehr oder weniger, ja, mit, ja, vertrieben hat. Da gab's ja nur Grau. Also das war Grau, Edelstahl und oben Schwarz. So, heute ich wüsste nicht, was es nicht gibt.
Sogar Outdoor-Küchen aus Holz.
Ja, meine ich. Es gibt Holz, es gibt verschiedene Metalle. Alles. Also auch da finde ich, es gibt Eisen, also Metallpulver beschichtet. Ja, es gibt Edelstahlpulver beschichtet. Es gibt Holz. Es gibt. Ich habe jetzt wieder eine gesehen aus diesen. Wie heißen diese Platten? Diese HPL, diese hart verdichteten Platten. Ja,
diese Volkjahn-Platten.
Ja, genau. So, auch da gibt es mittlerweile Outdoor-Küchen in allen Farben, in allen Fassungen. Hier Hersteller Cosentino werdet ihr kennen. Auch der macht mittlerweile in allen Farben.
Ja, natürlich. In lila, in rot, alles was sein muss.
Genau. Du hast eben gesagt, ein Induktionskochfeld in einer Outdoor-Küche.
Genau.
Sind die denn witterungsbeständig?
Gibt es. da sollte man natürlich gucken, wie die Konstellation ist, weil das ist ja immer so eine Geschichte. Es gibt eine Regelung, CE-Norm, die ist wetterfest, also wasserdicht, und es gibt die sogenannte Spritzwassergeschützten. So, was eigentlich fast alle Geräte in der Küche sind. Fast alle Geräte haben in der Küche auch ein Standard-Induktionskochfeld, hat einen sogenannten Spritzwasserschutz. Das heißt, wenn man was überläuft, überkocht oder im Backofen läuft was aus oder kocht was über, was auch immer, dann ist man da safe. Ja, das reicht eigentlich für eine Outdoor-Küche aus, wenn sie gut überdacht ist oder wenn man sie abdecken kann. Auch da gibt's mittlerweile von den Herstellern genug Sachen, dass man die abdecken kann, dass da nichts mehr reinläuft hin und her. Wo man ein bisschen schauen sollte, wäre dann bei Frost, ne, die Geschichten. Aber es gibt auch Geräte, die eine 100%ige Outdoor-Zertifizierung haben. Da muss man natürlich ein bisschen aufs Geld gucken.
Ja, genau. Kleine Ergänzung von mir noch. Liebe Küchennutzer und liebe Heimwerker, wenn ihr euch so eine Outdoor-Küche selbst baut, die kann dann ja unter Dach stehen und ihr könnt dort natürlich auch Haushaltsgeräte dort einbauen, wenn das jetzt nicht direkt im Regen ausgesetzt ist, müsst aber gegebenenfalls damit leben, dass im Gewährleistungsfall vielleicht der Hersteller des Induktionskochfeldes zu euch sagt, ist aber nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Lest bitte nochmal, wenn ihr da wirklich der Meinung seid, ihr wollt es Sommer wie Winter draußen lassen, dann auf jeden Fall bitte auf den Klaus hören, aber darauf achten, dass man da auch wirklich outdoor-taugliche Geräte, ja. Aber es ist natürlich so, klar kann man auch in eine gute Überdachung, zumindest für die Sommermonate, da einfach Haushaltsgeräte reinstellen, solange da kein direkter Regen drauf kommt, ja. Vorkommt, klar. Mhm.
Also jetzt mal Klaus, die Einstiegsdroge, sag uns doch mal, wenn jemand sagt, morgen, er hat jetzt vielleicht einen Elektrogrill gehabt auf dem Balkon und zieht um, hat jetzt einen Garten und möchte sich jetzt mit dem Thema Outdoor-Küche beschäftigen. Ja. Was wäre dein Tipp, womit fängt man an, Barbecue zu machen oder zu grillen? Den Unterschied haben wir ausreichend erklärt. Und ab wann spricht man von einer Outdoor-Küche? Wie würdest du es definieren?
Also ich glaube, es muss erstmal die Bereitschaft sein und den Nutzen zu sehen. Von einer Outdoor-Küche. Das heißt, ich muss erstmal für mich die Entscheidung treffen, was bringt mir das? Das heißt, ich muss erstmal den Nutzen und die Vorteile sehen. Die Vorteile sind einfach klar, ich habe erstmal alles draußen. Das heißt, ich habe Gäste, ich habe Geselligkeit, das ist das, was wir alle wollen. Mhm. Und das habe ich meistens im Sommer draußen. Auf der Terrasse sitzt man schön zusammen, trinkt ein Weinchen, isst etwas so. Da macht es doch durchaus Sinn, das Ganze auch dann draußen zu zelebrieren. Das heißt, das Essen, die Gerüche, ne, die Geräusche, die man dann hat. So, das heißt, da muss erstmal jemand bereit sein zu sagen, pass auf, genau das will ich. Warum soll ich jedes Mal drinnen meine Pasta machen, ja, und sie dann rausschleppen, dann habe ich draußen, dann habe ich drinnen und draußen, so kann ich alles draußen machen. Und dann wäre natürlich die erste Outdoor-Küche, ich würde mir ein Unternehmen suchen, wo ich die Möglichkeit habe, eine sogenannte modulare Küche zu stellen. Das heißt, modular ist immer so, dass ich sagen kann, okay, du bist jetzt Grillaffin, ne, Gerard, du sagst, ich bin kochen, ist mir, habe ich den ganzen Tag, ich will abends, will ich grillen. So, dann würde ich dir eine ungefähr 3 Meter empfehlen, wenn du den Platz dafür hast. Ja, das wäre dann ein Grillmodul. Ich sage entweder im Kohlebereich, das sind dann die Keramik, ja, oder im Gasbereich, ein 4-Brenner, 5-Brenner, wie auch immer. Und dazu dann noch ein schönes Arbeitsmodul, also ein Storage-Modul mit Schubladen, wo du dein Zubehör bewahrst.
Arbeitsfläche.
So, und das wäre, glaube ich, eine sehr gute Startmöglichkeit für eine Outdoor-Küche, wenn der Platz da ist, keine Frage. Ansonsten reicht ein Grill mit einem 60er-Modul. Ja, dass man wirklich so klein auf kleinstem Raum, wenn man jetzt einen guten Standardgrill nimmt, der ist 80 bis 90 Zentimeter, ja, dann hast ein Modul ein bisschen Meter plus die 60 bis über 1,60. Hast ein 60er Arbeitsmodul, von mir aus mit 3 Schubladen, hast jetzt nicht die riesige Fläche, aber wenn der Platz nicht mehr hergibt, hast du auch dort die Möglichkeit, dann Schneidbrett bis abzulegen, ne, oder deine Utensilien draußen zu lagern. Das wäre die Einstiegsdroge. Und dann ist wichtig, das, was ich eben sagte, mit dem Modularen bei einer Outdoor-Küche, weil das wird dann, ich sage jetzt mal, spätestens so nach einer Saison wirst du merken, wenn dich das begeistert und wenn dich das antreibt und sagst, boah, super, guck mal, das war so toll und haben wir Freunde eingeladen. Wir haben da gesessen, wir haben noch bis nachts um 1 und dann hatten wir wieder Hunger und dann haben wir nochmal einen Grill angeschmissen. Du kennst das.
Ja. Und jetzt will ich mehr.
Genau, so. Dann macht es natürlich Sinn, dass man einen Partner hat oder ein Unternehmen sich ausgesucht hat, was nicht in Blöcken fertigt, ja, sondern in Modulen. Und dann kommt nämlich, da sagst du, Gott, guck mal, jetzt habe ich einen Gasgrill, ich hätte aber gerne einen Kohlegrill. Ne? Finde ich super. Oder ich hätte gern ein Spülmodul, damit ich nicht nochmal in die Küche laufen muss. Oder ein Kühlschrankmodul, damit meine Getränke immer frisch sind und kalt sind. Und das, finde ich, sollte man so ein bisschen in die Überlegung mit einbauen.
Sag mal, wenn wir gerade davon sprechen, Kohle und Gas etc., wollen wir einmal die Beheizungsarten durchspielen? Also Kohle ist klar, Holzkohle. Was ist denn mit Elektro eigentlich? Geht da auch noch was? Oder?
Also man muss ja grundsätzlich erstmal wissen, dass sobald ich eine Outdoor-Küche habe, müssen die Grills einbaufähig sein. Das heißt, der Küchenbauer, egal welches Unternehmen, muss in der Lage sein, ein Untergestell, einen Schrank, ja, Unterschrank zu bauen und zu planen, dass der Grill ohne Komplikationen keine Hitzestau bekommt, dass er nichts verbrennt an den Seiten, dass die Stromzufuhr, die Gaszufuhr da ist. Ich kenne keinen Elektrogrill, der einbaufähig ist.
Ja, okay.
Ich glaube auch, dass ich finde, dass die Elektrogrills absolut im Kommen sind, weil auch die Leistungsfähigkeit der Elektrogrills in den letzten 3 Jahren extrem gestiegen ist. Wir haben Elektrogrills mit 500 Grad. Ja. Also das ist schon top und auch die Hersteller kommen jetzt auch darauf, dass die Grills auch aussehen wie Grills. Aber ich glaube, dass in dem Einbaubereich die Nachfrage für Elektrogrills, das dauert noch.
Ja. Ich glaube, der Elektrogrill hat auch seine Berechtigung für einfach die schnelle Aufheizung. Jetzt will ich grillen.
Ja, der braucht auch. Ich glaube eher, dass der Trend dahin geht, für die nicht viel Platz haben, für die auf dem Balkon grillen wollen, für die rechtlich vermietermäßig ja keine Kohle oder Gas dürfen, für die ist ein Elektrogrill. Da würde ich eher hingehen und würde einen guten Elektrogrill als Tischgerät kaufen, würde mir eine Outdoor-Küche ohne Grill konzipieren. Ne, ich muss ja nicht immer grillen. Ich kann mir eine Kochmulde einbauen, wie wir eben schon gesagt haben, oder ich baue mir einfach eine Kücheninsel draußen. Ja, und stell mir meine Tische drauf. Es gibt mittlerweile auch viele tolle Elektrogeräte, die eine sehr gute Leistung haben, ja, wo ich dann auch drauf grillen kann, ne, so ein Kontaktgrill oder wie auch immer. Das ist ja dann auch eine Outdoor-Küche.
Klaus, der Gerard möchte sich ein Pelletgrill unbedingt anschaffen. Sag mal was zum Thema Pelletgrills. Ist das eine Alternative zum Holzkohlegrill?
Also es ist keine Alternative, wenn es ums originale Grillen geht. Allerdings ist es natürlich eine Alternative fürs Produkt am Ende. Das heißt, der Vorteil des Pelletgrills ist ja, der ist ja was für faule Leute, weil der Pelletgrill ist halt etwas genau für Gerard. Ne? Du machst an, drückst drauf, holst raus, fertig. So. Und das hat auch seine Berechtigung. Dazu muss man auch stehen und das funktioniert auch, keine Frage. Für mich nimmt es so ein bisschen diesen Barbecue-Charakter, diesen Spirit. Ne? Weil ich möchte ja das Feuer beherrschen und nicht das Feuer mich. Beim Pelletgrill beherrschst du gar nichts, außer das Nachfüllen deiner Pellets. Was?
Er ist so sehr technisch.
Was ein Vorteil ist, muss man ganz klar sagen. Das heißt, wenn wir beide jetzt Pulled Pork machen, geht der Gerard hin, nimmst das Dings, legst es rein, drückst auf Knopf, 120 Grad, Kerntemperaturfühler rein, 85 Grad und irgendwann kriegst du Nachricht, teilweise auf das Handy schon und dann ist das Ding fertig. Brauchst du um nichts kümmern. Ich gehe hin.
Aber das ist ja.
Ne, und guck noch mal, such mir das Holz aus, ne, regel die Temperatur, ne, möchte gucken, ne, muss schon mal nachlegen, muss ich nicht nachlegen. Aber ist eine gute Alternative.
Aber da sprechen wir ja von einem permanenten indirekten Grillen, kann man sagen. Du hast ja keine Glut darunter.
Nee,
ja, so. Und das ist doch ein wichtiges Thema, Klaus. Du als Profi, erklär doch mal das Thema indirektes Grillen, insbesondere Unterschied Gas und Holzkohle. Wie so richtet man sich seine Zone da ein?
Also grundsätzlich gibt es bei indirekt, also bei den Heizarten keinen Unterschied, egal welchen Grill du benutzt, außer ein Bügeleisen. Das heißt, du hast immer... solltest dir immer an deinem Grill eine Zone schaffen, wo du keine direkte Flamme unten drunter hast. Das heißt, bei einem Gasbrenner würde ich immer eine Flamme auslassen, beim Vierbrenner zwei, ne, damit du im Prinzip auf einer Seite angrillen kannst, Röstaromen, und auf der anderen Seite kannst du mal was hinlegen, wo es dann garen kann, ne, damit du auch mal stressfrei grillen kannst. Und das Gleiche hast du bei Kohle. Ne. Bei Kohle schiebst du deine Kohlenkörbe nach links, ne, grillst an und rechts da. Das ist zum Beispiel bei einem Pelletgrill nicht möglich, weil der Pelletgrill permanent Holz verbrennt und permanent eine indirekte Hitze überall hat und die ist gleich, weil der Lüfter gesteuert ist und du hast halt schon die Möglichkeit, auch hohe Temperaturen zu machen. Du kannst natürlich auch da deine Steaks drauf machen mit 280, ne, gehen die auch hoch auf 300. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Grillen zu tun, aber es würde auch funktionieren.
Ja, wenn ich das manchmal so sehe, dann bist du irgendwo eingeladen und dann ist es die typische Weberkugel, die ja per se erstmal ein sehr guter Grill ist. Ja. Kann man tolle Ergebnisse mit erzielen. Und dann siehst du das eben häufig, dass dieser Anzündeschlot, dieser Kamin voll befüllt auf den Grill geschüttet wird. Dann ist überall Kohle, ohne Ende Kohle, alles glüht. Die Leute richten sich keine indirekte Zone ein und dann ist das ja mehr ein Fleischverbrennen als Fleisch garen.
Ne? Ja, kurioserweise ist das beim Kochen nicht. Wenn irgendjemand einen Schnitzel macht oder einen Fisch anbrät, dann stellt er die Induktion auf 9 am Anfang und dann wird das braun und was macht er? Was macht man dann? Stellt man
runter. Man nimmt es runter.
Ja, er stellt runter. Ja. Ne, heute mit Induktion gehen wir von 9 auf 3. Ne, Hitze ist direkt weg. Da fragt keiner. Das ist normal. Das gleiche machen wir beim Grillen. Ja. Du grillst an.
Ja gut, aber wenn du
jetzt es ist genau das gleiche.
Backofen, ja genau, bei Backofen mache ich es ja im Prinzip so, wenn ich was scharf anbrate, lasse ich es ja auch manchmal, je nach Fleischart, im Ofen nachgaren, ja, nachziehen.
Genau das gleiche
Prinzip. Bei einer niedrigeren Temperatur.
Ja.
Genau.
Kennt ihr beiden denn den Unterschied zwischen Grillen und Garen im Backofen? Einer der häufigsten Fragen.
Ich wollte ihn ketzerisch sagen, wenn du sagst, ich wollte es fragen.
Einer der häufigsten Fragen in meinem Kochkurs.
120 Grad.
Das kann ich auch im Backofen machen.
Ich hätte es im Backofen gemacht.
Ja. Also, klar, wir nehmen jetzt mal die Weihnachtsgans. Klassiker.
Mhm.
Klar, kannst du ja auch im Backofen machen. Aber der Unterschied zum Grill ist der, beim Grill haben wir einen permanenten Eingang und Ausgang der Hitze. Permanent. Was verhindern wir dadurch? Dass die Feuchtigkeit sich absetzen kann.
Ja.
Im Backofen haben wir auch Hitze. Aber wir Brillenträger, Gérard, kennen das. Wenn wir den Backofen bei 260 Grad oder von mir aus 220 Grad aufmachen, bei starker Hitze, was passiert mit unserer Brille?
Ja, die ist sofort beschlagen.
Richtig, weil bei einem Backofen es keinen permanenten Ein- und Ausgang gibt, sondern eigentlich nur einen Eingang. Und die Feuchtigkeit bleibt drin und die schlägt sich nieder.
Ja.
Also muss ich auch alles, was ich im Backofen mache, wenn ich es kross haben will oder trocken haben will, übergießen. Oder ich muss so Tricks anwenden, Kochlöffel oben rein, Handtuch irgendwo rein, weißt du, dass der läuft und dass die Feuchtigkeit rausgeht.
Mhm.
Na? So, das ist der wichtigste Unterschied. Im Grillen habe ich immer eine gleichmäßige, trockene Hitze. Ich mache meine Weihnachtsgans 3 Stunden bei 180 Grad. Im Grill. Ich drehe die nicht einmal um, ich übergieße die nicht einmal und die ist so kross, dass die Leute hier die Knochen so abnagern, dass wir die ins Museum stellen könnten.
Also kross und zart. Ja. Also ich habe so, das ist das Einzige, ich hasse mittlerweile ganz abgrundtief, weil ich krieg's nicht hin.
Okay. Machst du in deinem
Grill.
Aber
dann auch nur.
Das geht genauso gut auf dem Gasgrill oder Dings. Wichtig ist nur, dass man natürlich wie im Backofen eine Auffangschale drunter hat, ne, weil natürlich die ganz extrem viel Fett ablässt, damit das natürlich aufgefangen ist. Aber du wirst einen Unterschied, das ist Tag und Nacht. Ich habe hier zu Weihnachten 50, 60 Gänse, die sind weg.
Ja. Hammer. Aber nochmal ganz kurz, diesen Trick eben mit der Backofentür und dem Tuch und den Löffel. Liebe Küchenliebenden, das ist keine gute Idee. Nee. Das ist nicht gut fürs Möbel.
Logisch.
Das ist nicht gut fürs Möbel. Dann
normal
ist die
von mir gekommen. Ja,
dann ist die, genau, dann aber ist die Ente kross.
Ja, logisch.
Aber die Tür auch.
Das ist ja das, aber ihr wisst, was ich meine. Ne, Mann, der Ursprung ist ja, das, also sag mal so, das mit der Tür, mit dem Handtuch oder was, das ist ja die Lösung, aber man kämpft ja die Ursache nicht. Der Backofen ist, egal welcher Hersteller, der ist einfach zu feucht.
Ja.
Und das ist der Unterschied. Deshalb bekommst du das gleiche Produkt, was du im Backofen machen, im Grill, natürlich mit viel weniger Aufwand, viel besser hin.
Okay. Klaus, ich fange jetzt mal an und du steigst dann bitte ein, wie du es denkst. Ich beantworte mir meine Frage zur Hälfte mal selbst. Die Frage ist, wo kauft denn aber bitte jetzt der Interessent am besten, wenn er sagt, ich möchte so ein bisschen eine tolle Outdoor-Küche haben, wo kauft der die am besten? Und für mich jetzt mal, von mir aus jetzt mal auch der Aufruf an den Küchenhandel. Lieber Küchenhandel, ihr besitzt die Kompetenz in der Planung, ihr habt auch häufig ein bisschen mehr Grundwissen, was man überhaupt so braucht. Und lasst euch diese Kompetenz und natürlich auch das Geschäft nicht entgehen. Du warst schon mal bei mir im Küchenstudio, hast mal die Outdoor-Küchen dort uns ein bisschen erklärt. Ich habe auch gerade gesucht, ich habe noch eine Mütze von dir. Ich habe sie nicht gesehen, die liegt irgendwo im Schrank. Du weißt, welche Mütze das war. Und ich war damit sehr erfolgreich, weil man natürlich auch jetzt als Küchenplaner von der Kompetenz her, dann wollte jemand so einen kleinen Backautomat da drin haben, damit er sich sein Brot parallel aufbacken könnte und so. Das kann ein Küchenbauer ja auch. Wie ist deine Meinung dazu?
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, neigt man ja dazu. Das hat immer so ein bisschen, ich sag mal, Gutes und auch Schlechtes in beide Richtungen. Das heißt, ich würde immer gucken, erstmal vielleicht schon mal so ein bisschen vorerkundigen als Tipp, was ist mein Budget? Weil das Problem ist ja immer, wenn man sein Budget nicht im Griff hat, dann plant man. Ne, ist bei Küchenbau genau das Gleiche und sagt, toll, toll, klar, toll, drei Lichter, fünf Schubladen, dann Hängeschrank und dann kommt da eine Summe raus und so, ja, ich überleg's mir. Ja. Ne, dann findet auch keine Kommunikation mehr statt. Ne, aber das wäre das Erste, also budgetieren. Das heißt, ja, einfach mal sich erkundigen, was so die gängigsten Outdoor-Küchen kosten. Und dann ist natürlich klar, im Grillfachhandel hat man natürlich die Kompetenz für die Grills natürlich ganz klar. Die ist da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Natürlich auch vereinzelt für die Küchenplanung, aber jetzt kommen wir zum Küchenhandel. Im Küchenhandel ist die große Chance da, weil die planen können, natürlich auch, ne, dies von empfehlen und die können natürlich auch die Preise besser verarbeiten. Ne, im Küchenhandel ist ja der Preis für eine normale Haushaltsküche, ja, die sind ja heute auch, ne, deutlich nach oben gegangen, wenn man sagt, ja, ja, ne, ich will das haben, das haben, das haben. Und dann ist man auch bereit, das auch zu bezahlen. Ne? Das heißt, der Verkäufer im Küchenfahren hat keine Angst vor Preise. Beim Grillfachhandel, ja, nee,
absolut, ne,
beim Grillfachhandel wird es dann schon schwierig. Wenn du dann schon einen Grill hast, der 4.000, 5.000 Euro kostet, ne, plus die Möbel, dann bist du bei 15, 18, ne, je nachdem, relativ zügig. Dann ist der Grillfachhandel natürlich schon ein bisschen so, ich will nicht sagen Schnappatmung, aber das ist natürlich eine stolze Summe. Das ist ja im Küchenfachhandel tägliches Brot. Das heißt, meine Empfehlung ist, gibt es einen Küchenfachhandel in der Nähe, der das hat? Oder man geht hin und fordert ihn und sagt, pass mal auf, ich habe hier meine Küche schon dreimal bei dir gekauft, meine Tochter, meine Oma und meine Enkel und wer auch immer, so ist das ja heute in dem Geschäft. Ja, wir leben ja ganz stark von Empfehlungen. Teasert den an und sagt, hör mal, hast du nicht Connections zu einem Hersteller? Entweder sagt der, ich kümmere mich, ja, oder der sagt, was willst du, habe ich keinen Bock drauf, dann gehst du in den Grillfachhandel.
Ja, absolut. Also wir sehen ja, mindestens ein namhafter deutscher Hausgerätehersteller ist hier in diesen Markt eingestiegen, wird den ab nächstem Jahr wohl auch sehr intensiver bespielen. Also es ist ja kein uninteressanter Markt.
Das kann man auch mal sagen. Also Klaus, ich meine, Klaus war ja auch aktiv oder ist ja aktiv bei Instagram und so weiter. Und da gibt es einen tollen Grill. Da war ich als Unterstützer auch mit dabei. Dieses Otto-Wilde-Prinzip, dieser Otto-Wilde-Grill. Das ist eine Modulküche. Achtung, unbezahlte Werbung. Ja. Und das darf der Barbecue-Begeisterte ruhig wissen. Die Firma Miele ist da eingestiegen und mittlerweile zu 100% Eigentümer dieser Idee, dieses Unternehmens. Ne?
Und das ist auch aus dem richtigen Grund.
Ja.
Ja.
Weil das ein Thema für den Küchenfachhandel ist. Langfristig.
Absolut. Wir haben am letzten Freitag gerade mit der richtigen Person drüber gesprochen, aber das sind noch interne Informationen, die dürfen wir, also wir drei kennen sie, aber unsere Hörer noch nicht. Ja. Aber sicherlich spannendes Thema.
Genau, ein sehr spannendes Thema. Meine Empfehlung ist, wie gesagt, erstmal bei so einem Projekt finde ich es immer gut, dass man sich ein bisschen im Vorfeld informiert, damit man weiß, wie ist die Preisstruktur von jeweiligen Herstellern, wie ist die Konstellation des jeweiligen Herstellers, was ist denn meine Vorliebe? Ne? Möchte ich Holz, möchte ich Metall, möchte ich beides? Wer bietet was? Wer hat vielleicht schon einen Online-Konfigurator, wo man sagen kann, okay, ich kann schon mal zu Hause, ne, so ein bisschen meine Wunschküche planen, ja, was ja heute auch die Küchenhersteller auch haben.
So, Klaus, jetzt habe ich eine Frage. Wahrscheinlich ist das wie eine Religion unter euch Grillern zu sehen. Es gibt ja den Edelstahlrost, unabhängig von der Heizart, ne? Den Edelstahlrost und es gibt ja diesen Gussrost, Stahlgussrost. Was ist jetzt besser und warum?
besser würde ich jetzt beides nicht betrachten. Wie du schon sagtest, jeder hat seinen eigenen Vorteil oder Nutzen. Für mich ist Guss immer anspruchsvoller. Wenn ich die Möglichkeit habe, einen Gussrost zu nehmen, werde ich immer einen Gussrost nehmen, weil er für mich einfach gleichmäßig schmutzig aussieht und nicht immer so benutzt aussieht. Das ist bei Edelstahl natürlich immer.
Da spricht der Koch. Ja,
immer sehr schnell. Aber diese Geschichten, ja, Edelstahl leitet mehr Hitze schneller, klar, aber speichert weniger, Guss speichert mehr und gibt weniger ab und so. Würde ich jetzt sagen, bei dem, was wir damit machen, auf dem Grill, spielt das für mich jetzt gar keine große Rolle in der Praxis. Wenn wir jetzt von Dutch-Öfen reden oder von Gusspfannen oder gusseisernen Einmachsachen und so, da, glaube ich, kommt es schon eher auf die Qualität an. Ja, aber ansonsten jeder nach seiner Fassung. Es gibt ja Leute, die putzen ihren Grill und es gibt Leute, die reinigen ihren Grill. Also ich putze meinen Grill nicht, sondern ich reinige ihn. Es gibt aber Leute, die putzen den und dann sieht der immer aus wie neu, was er auch kann. Und dafür ist Edelstahl perfekt geeignet.
Ja, der Gerard guckt mich gerade ganz schief an. Der weiß, dass ich so einen 90 Zentimeter Edelstahlgrill habe. Der jedes Jahr zum Ende der Saison kriegt der einen halben Liter Becher rein, so ein Kaltreiniger drauf da.
Sieht das aus wie neu.
Kennst du als Koch natürlich. Der sieht aus wie neu. Der ist, glaube ich, schon 15 Jahre alt. Ist einfach so. Und ich mache die Grillroste dann einfach so mit der Drahtbürste sauber. Ja. Und dann ist es so. Ja, ja. Aber wie du sagst, vollkommen klar.
Der Monk hat gesprochen.
Jeder, wie er will. Ja, genau, der Monk hat gesprochen. Von mir jetzt nochmal so zwei Sätze, nur so ein bisschen. Wenn ihr euch für eine Outdoor-Küche interessiert, lasst euch beraten hinsichtlich der Materialien.
Ja.
Edelstahl, denkt man immer, ist das perfekte Material für draußen. Ist es grundsätzlich auch. Edelstahl neigt aber dazu, auch mal Flugrost anzusetzen. Also ich muss dieses Edelstahl auch pflegen. Da wäre es jetzt tatsächlich mal eine Pflege. Dafür gibt's sowas mal wie so ein Pflegeöl sozusagen. Und ich hier als Küstenkind mit meiner salzigen Luft, da muss man doch schon ein bisschen sehr drauf achten. Deswegen gibt's dann auch pulverbeschichtete Varianten, teilweise sogar Edelstahl in Pulver beschichtet. Auch hinsichtlich der Arbeitsplatten obendrauf, lasst euch beraten. Ist ein Naturstein, ist eine Keramik vielleicht das Beste. Drauf schneiden sollte man nirgendwo, weil die Messer einfach nur stumpf werden. Aber da gibt es also eine ganz, ganz breite Palette.
Ja, ich muss noch mal einhaken bei den Untergründen. Also Rost haben wir besprochen. Die Plancha, diese Edelstahl-Grillfläche, oder das ist ja eine Bratfläche, oder definier du das mal, Klaus. Wofür brauche ich die im Verhältnis, was ist der Unterschied zu einer Rost-Situation?
Wenn ich das jetzt mal vergleiche in Bezug auf Einbauküche, also drinnen, Indoor-Küche, da gibt es ja auch von verschiedenen Herstellern Planchas. Ne, die man flächenbündig in die Arbeitsplatte einlassen kann.
Werden gern Tepan-Grills genannt dann. Ne?
Genau, was keine sind.
Tepan-Grillflächen.
Genau, was sie nicht sind. So, das heißt, erstmal haben wir hier wieder einen riesigen Nutzen, wenn ich mir jetzt eine Autoküche plane und plane dort eine Plansche einzubauen, eine Grillplatte. So, dann habe ich erstmal den Vorteil, ich habe nämlich diese ganzen Fettspritzer und die ganzen Gerüche und diesen ganzen Geruch, den du auf einer Platte im Innenraum. Also die Haube, sorry, die gibt es nicht. Ja? Dann bist du in einem Tornado, weißt du, der absaugt. So, das heißt, alleine das, wenn ich jetzt gerade im südländischen Bereich oder Leute, die viel auf einer Platte machen, ja, die sollten sich überlegen, eine Autoküche zu planen mit einer Grillplatte, einer Plancha. So, ganz kurz, eine Plancha ist eine stufenlos einstellbare Grillplatte, meistens mit einer Edelstahl. Gibt's aber auch mit Guss oder mit Porzellan emaillierten Guss. Das heißt, ich habe im Prinzip wie einen klassischen Gasgrill, nur habe ich keine Roste, sondern oben eine geschlossene Fläche. So, das ist eine ganz klassische Plancha. Ein Teppanyaki, wie viele Hersteller ihre Platten nennen. Es gibt nur einen Hersteller, der Teppanyaki es nennt, und es ist ein Teppanyaki, hat nur eine Heizzone. Und die geht quasi ringförmig in der Mitte der Platte. Alles andere, ja, strahlt die Wärme nur ab. Das heißt, der Teppanyaki-Koch arbeitet immer in der Mitte über dem Feuer. Alles andere ist nur warm. Das heißt, der holt sich seine Lebensmittel, legt links die Nudeln, dann die Karotten, rechts seine Pilze, das Fleisch. Und dann zieht der immer das in die Mitte, ja, was Hitze braucht. Und schiebt es dann wieder weg. Das ist ein sogenanntes Teppanyaki.
Wer baut
kennen
die?
Wir, glaube ich, alle aus dem Film, wie hieß er nochmal? Nackte Kanone, glaube ich. Da war damit immer
also das, welcher Hersteller ist das, Klaus?
Das ist die Firma Bohner aus Bad Waldsee.
Ah, okay.
Genau, die sind die einzigen, meiner Kenntnis also nach, die wirklich einen Original-Teppanyaki-Technik quasi nachgebaut haben, auch mit einer Edelstahl-hart verchromten Platte, wo dann wirklich in der Mitte im Prinzip alles heiß ist und rechts und links im Prinzip nur warm ist. Und dann kannst du wirklich im Prinzip so arbeiten, wie der klassische Asiate das macht, der wirklich sich alles ins Feuer holt, was er braucht, und dann schiebt das wieder weg.
Aber was lege ich denn jetzt auf diese Planscher drauf? Ich sag mal, ich kann ja eine Bratwurst auf den Grill legen, die kann ich natürlich auch auf dem. Was hätte jetzt wirklich einen Vorteil auch
also,
in der Zubereitung?
Also der Vorteil einer Planscher erstmal, egal wo du sie drauflegst, ob sie mobil ist, es gibt ja auch Planschers, die du auf deinen Grill legst, auf das Grillrost, eignen sich für alle Speisen, die du mal ablöschen möchtest, die etwas feucht sind, die fettig sind, wie Iberico, Entenbrust, alles das, was ausfettet. Ne? Wenn du mal ein bisschen was mit Weißwein oder mit Butter oder mit Flüssigkeit, dafür ist das da, weil das würde dir alles irgendwo hinlaufen und anfangen zu brennen.
Ja.
Okay, guter Tipp.
Ja, und mittlerweile gibt es ja auch, das finde ich auch ganz gut, gibt es ja auch für die Induktionsplatten mobile Planschers, die man draufsetzen kann. Ja, oder mobile Grillplatten, die man draufsetzen kann. Ja, also das zeigt ja schon, dass der Gerätehersteller für den Innenraum aus dem Grillbereich sich Produkte adoptiert für seine Produkte.
Ja. Ja, sag mal, dann ist doch normalerweise so eine Außenküche prädestiniert auch für Friteusen.
Du wirst lachen.
Wenn wir mal eine Friteuse betreiben, das ist ja drin nicht schön.
Also du wirst lachen. Ich verstehe es nicht. Ein Aufruf an alle, die Autoküchen bauen. Es ist so simpel, weil du brauchst nämlich noch nicht mal eine CE-Norm für das Ding. Du machst einen Einlass einer Standardfritteuse. Die setzt du einfach rein mit einem Edelstahlboden, mit einem Stromkabel. Die hat kaum Hitze, geht alles nach oben weg. Überhaupt kein Thema. Und als Deckel nimmst du einen Edelstahldeckel mit einem UV-geschützten Gummi. Und steckst das Ding, bupp, rein, wenn du fertig bist. Dann ist das Ding geschützt. Das ist ganz, also so einfach geht's gar nicht. Und eins sage ich dir, es gibt nichts Geileres, wie draußen zu frittieren. Ich habe meine auch draußen stehen. Zwar stelle ich die natürlich in den Schrank unten rein und wenn ich sie brauche, hole ich sie hoch. Ja. Stell sie hin, mach sie an, du hast keinen Geruch, kein Fett, kein gar nichts. Das ist das Beste, was es gibt. Ich verstehe es nicht.
Da haben wir jetzt aber in Hummelnis gestochen.
Ich verstehe es nicht.
Voll die Idee.
Ich verstehe es nicht.
Ich besitze gar keine Friteuse mehr. Ich habe mich davon getrennt. Ich habe nur noch so ein Heißluftding. Das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich
sagen. Nein, die sind auch super. Aber weißt du,
gehen die ganz gut jetzt?
Ganz ehrlich, Pommes. Ja.
Klar.
Ja.
Pommes aus dem Fett.
Ja.
Frisch selbst gemacht. Ja.
Weißt du, nicht falsch verstehen. Hammer, ich gebe dir recht, diese Airdryer, ne, diese Airfryer, das ist auch eine super Technik und das funktioniert auch im Innenraum. Ne, das haben auch viele Leute, die eine Küche haben, die haben das Ding irgendwo stehen, auch wie viele andere Geräte. Das funktioniert, das ist top. Aber ich finde, das Ding muss nach draußen und ist so einfach und macht so glücklich, das ist unfassbar.
Ja. Ja.
Das war doch jetzt ein guter Abschluss. Damit haben wir es doch gut umrundet. Gerard, was hast du noch?
Du, ich hätte jetzt auch schon fast ein Fazit gezogen.
Ja.
Also wenn ich das so richtig verstehe, wenn ich alles das, was ich drin zubereite, nach draußen verlege.
Ja.
Ich meine, ich kann ja auch richtig kochen und schmoren auf einem Grill.
Alles.
Du hast eben gesagt, so ein Dutch-Oven, so ein schwerer Gusstopf, den kann ich auch integrieren in den Grill. Du hast Gasbrenner draußen, du sagst, man kann auch Induktion verbauen. Also wenn ich meine Kochgewohnheit nach draußen verlege und eine Vorbereitungsfläche mit dabei habe, dann bin ich doch schon gut dabei. Da habe ich dann eine Outdoor-Küche.
Und was nicht zu vergessen ist, in dem Wort Lebensmittel steht Leben drin und das Leben ist einfach schöner draußen mit Menschen und Freunden einfach zu genießen und nicht permanent in die Küche zu laufen. Da kannst du noch so eine tolle Küche drin haben. Ja, es wird dir am Ende draußen abends nichts nützen.
Ja. Was für ein Abschlusssatz. Leider sind wir noch nicht ganz am Ende.
Leider sind wir noch nicht ganz am Ende.
Ne? 100%.
Ich glaube ja, dass diese Barbecue-Szene auch die, ich sag mal, Gartenzimmerhersteller so mitbefruchtet. Ne? Wenn ich das sehe teilweise, du hast jetzt auch gerade deine Grillecke da überdachen lassen, ja. mit einem Glasdach und Jalousie und allem hochprofessionell, das ist ja ein Zweig, der boomt wahrscheinlich auch, ne?
Also ich sag mal so, es muss natürlich für alle irgendwo sich darstellbar sein, ne? Auch in Finanzen, das ist ja nicht alles mal ebenso gemacht. Aber
ja.
Ich glaube, dass die Bereitschaft bei den Gästen oder Kunden ist zu sagen, ja, das was mir eine schöne Zeit beschert, das investiere ich gerne. Und ich glaube, dass das so ein Wendepunkt ist, auch bei den neuen Geräten, die man kauft für die Küche drin, ja, oder für Möbel, die man drin kauft, will man natürlich auch für draußen haben. Das heißt, ich glaube, dass die Bereitschaft einfach da ist, zu sagen, ich möchte einfach ein schönes draußen haben. Weil drinnen hat man es immer.
Absolut.
Ja? Ist so.
Und ein schönes draußen
jetzt, ist auch schön. Klaus, bei der Küche ist das so, ich glaube, die Deutschen geben in Europa mit am meisten Geld für Einbauküchen aus und geben aber für Lebensmittel oftmals relativ wenig Geld aus. Mhm. Wie ist das so in der Grillerei? Ich sag mal, es muss ja auch nicht immer das Filetsteak sein. Es kann auch mal eine gute Bratwurst da und so weiter. Wo kaufe ich, was ist gutes Fleisch? Woran erkenne ich das? Wo kaufe ich das?
Ja, immer schwierige Frage jetzt relativ kurz zu beantworten. Grundsätzlich würde ich erstmal in meinem Umfeld schauen. Wenn du einen Metzger hast bei Thema Fleisch, würde ich jetzt erstmal schauen, gibt es einen Metzger vor Ort, und den würde ich auch erstmal anrennen und würde erstmal hingehen und schauen, hör mal, ich will grillen, ich krieg Gäste, was kannst du mir empfehlen? Ja, so. Wenn der dir jetzt die klassischen Dinge empfiehlt, eingelegte Nackensteaks, eingelegten Bauchspeck und Fackeln, dann würde ich jetzt mal sagen, hast du nicht was anderes? Wenn der sagt, nö, sagst du, schönen Tag noch, und dann geht's eigentlich schon online. Ne, das ist heute schon sehr, sehr, sehr hochwertig und auch sehr, sehr gut dargestellt von verschiedensten Firmen. Will jetzt gar keinen Namen nennen, aber es ist bis vor deiner Haustür absolut hygienisch, umweltfreundlich und nachhaltig.
Habe ich schon
gemacht. Oder aber auch gerne, Entschuldigung, also ich möchte aber auch eine Lanze brechen. Es gibt auch so tolle selbstvermarkter Hofläden, wo du dann auch noch weißt, habe ich hier so einige bei mir vor der Tür, egal vom Lamm bis zum Strohschwein oder so, da kriegst du mal wieder so ein richtiges Kotelett, mit dem du Weltmeister werden könntest, wo du ja gar keine Chance hättest, sonst mehr dran zu kommen im klassischen Metzgereihandel. Ne? Also auch natürlich, aber wie gesagt, es gibt's auch.
Ja, ja, klar. Ja.
So, Klaus, jetzt kurz und knackig. Gleich kommen wir mal zu dem Thema Grillweltmeister Kotelett, weil das interessiert mich noch, wie das gekommen ist. Gib doch mal den Tipp vom Profi, kurz und knackig, die perfekten Rippchen. Ich finde immer, das ist so, das ist jetzt nicht Champions League, aber das ist so, das kann richtig schief gehen, ne? Also wenn das zu trocken ist oder wenn das zu fest am Knochen ist, dann macht's keinen Spaß. Ich glaube, viele haben da Respekt, die zuzubereiten, ne? Aber alle lieben sie zu essen.
Ja. Weil wir ein Problem haben, das nennt sich Internet.
Okay.
Ne, man sieht immer 1000 Varianten. Der Klassiker, wenn ich den mal nennen kann, in der Zubereitung ist die Methode 3-2-1. Das ist so das, was am meisten von allen Leuten in irgendeiner Form publiziert wird. Das heißt, 3 Stunden räuchern, 2 Stunden in Folie, ne, also schmoren, garen und dann nochmal 1 Stunde mit Barbecue-Soße glasiert in den Grill. So. Ich würde das eher auf die einzelnen Phasen beziehen, nicht auf die Zeiten, weil wenn du Rippchen hast, wo jetzt nicht nur eine große Fleischauflage ist, dann sind die nach 3 Stunden, sind die furztrocken. Ja, ja. Und dann schmorst du sie noch, das wird das auch nicht besser. Und wenn du dann noch Soße drauf machst, wird es auch nicht besser. Das heißt, ich würde mich so ein bisschen lösen vom Zeitfaktor, 3 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde. Ich würde aber die Phasen, also erste Phase räuchern, zweite Phase schmoren, dritte Phase glasieren. Das würde ich schon machen als Tipp. Ich würde so 120 bis 125 Grad machen. Ja, die ersten.
Beim Räuchern, beim Start räuchern.
Genau, generell. Mehr brauchst du nicht bei Temperatur für Spare-Ups. Würde ich so 125 Grad machen, dann würde ich, ich sag mal so, die ersten 40 Minuten Rauch, danach ist eh rum, da kriegst du eh nicht mehr rein ins Produkt. Und dann ist es wichtig, dass die zweite Phase erst beginnt, wenn das Gewürz, was du auf dein Rippchen drauf gemacht hast, getrocknet ist. Das ist die sogenannte Bark. So, und wenn die trocken ist, dann kannst du einpacken, weil dann veränderst du nichts mehr. Die bleibt auf dem Fleisch. Ja. Und
wo packe ich die mit ein?
Also du kannst sie, wenn das für dich kein persönliches Problem ist, kannst du das gerne in Alufolie machen, wenn du das möchtest. Ich persönlich mache es in ganz normalem Backpapier oder in Butcher Paper. Du kannst auch, wie gesagt, normales Backpapier nehmen, einschlagen. Dann gibt's noch die Möglichkeit, der eine mag da noch ein bisschen Feuchtigkeit mit reingeben, ein bisschen Apfelsaft oder ein bisschen Butter. Das kann man machen, wie man mag. Und dann packt man im Prinzip ein, gut, dass es gut verschlossen ist, wie so ein Butterbrot, ne, was man so mitnimmt. Und dann gibst du das Ganze auch wieder in den Grill. Und dann solltest dass so eine Kerntemperatur, das Fleisch sollte so eine Kerntemperatur von 70 bis 75 Grad haben. Dann bist du eigentlich schon fertig. Und dann gelingen sie dir auch.
Und dann packst du es aus?
Genau.
Und dann packst du es aus und gibst nochmal Hitze drauf, oder?
Ich brauch's nicht. Ich würde sie nur auspacken, würde den Sud sogar in die Barbecue-Soße rühren und würde dann anschließend mit der Barbecue-Soße und dem Sud die Rippchen bestreichen und dann kannst du die schneiden, dann sind die gut.
Oh. Ey Jungs, es ist jetzt 20.35 Uhr und ich habe heute Morgen nur gefrühstückt. Das ist echt gemein von euch.
Solltest du nicht tun.
Nein, es ging nicht anders.
Siehst du, also um das mal kurz erzählen, ich habe ja gesagt, kleine Dauerwerbesendung. Wer den Deep Dive möchte, Klaus hat natürlich auch ein Grillbuch geschrieben. Wie viele sind das mittlerweile? 7?
4.
4, ja. Okay.
Fünfte kommt.
Das fünfte ist in Arbeit. Ne? Ja. Also da sind dann solche Rezepte wirklich drin. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Wir werden natürlich auch die Homepage von Klaus verlinken, dass ihr den da auch finden könnt. So, apropos finden. Wenn dich jemand finden möchte, gibst du Grillkurse? Kann man dich irgendwo anfassen?
Selbstverständlich. Findet alle Daten zu mir und meiner Person, zu dem, was ich tue, was ich nicht tue, auf www.klausbreinig.com. Natürlich gebe ich Kurse.
Sascha, ich glaube, wir sollten da mal hin. Wir sollten da mal einen Kurs buchen.
Ich habe parallel mal geöffnet hier. Ich wüsste gar nicht, wohin. Also es gibt so einen Männergrillkurs, aber da weiß ich, da saufen wir mehr, als wir grillen.
Ja, nee, ist klar.
Aber es sind schon, ich bin ja so ein Fischfan. Also Fischgrillen ist auch immer so eine Geschichte.
Ja,
wobei Nikolaus Grillen mich auch noch ansprechen
würde. Das wird cool, das wird eine Grillparty.
Ja, vor allem, Klaus, ich komme an dem Freitag aus Frankfurt zurück. Ich fahre ja bei dir an der Tür vorbei. Also normal müsste ich es mir echt überlegen.
Komm vorbei.
So. Ich habe gerade gesehen, sind noch Plätze frei irgendwie. Ja, das hatte ich gerade gesehen.
Ein weiteres Fazit zu unserem Podcast hier heute. Eine Outdoor-Küche ist die perfekte und notwendige, absolut notwendige, wie wir finden, Ergänzung zur Einbauküche. Das kann man, glaube ich, sagen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn dann eine neue Einbauküche angeschafft wird, ist es ja unabdingbar, eine Outdoor-Küche zu haben, um diese Zeit zu überbrücken. Da ist es natürlich auch total genial. Ja. Und die beste Küche hilft natürlich nicht, wenn man nicht kochen oder grillen kann. Also man sollte schon ein bisschen Herzblut haben und sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Auch Klaus, du formulierst das, glaube ich, auch immer so, auch aus Respekt vor der Kreatur und vor dem Lebensmittel natürlich. Sonst kann man sich das ganze Geld auch sparen, ne? wenn die ganze Geschichte nur zum Posen dasteht. Mhm. Und ich glaube, damit haben wir die Geschichte Outdoor-Küche gut umrundet. Gibt's noch was anzumerken, ihr beiden?
Nein, ich finde, wir haben gute Informationen geliefert, wo der Zuhörer sich jetzt mal seine Gedanken darüber machen kann.
Passt. Ne? Sehr schön. Und wie gesagt, alle dürfen ja auch deinen Podcast Wir Grillen hören. An dieser Stelle übrigens ganz liebe Grüße auch nach Bünde an Tobias Heyer. Das ist dein Podcast-Lieblingspartner in Crime.
Ja, ne? Einziger Partner. Und natürlich Lieblingspartner.
Wie man so schön sagt. Ne? Absolut. So, Klaus Breinig persönlich, da kommen wir nochmal dazu. Was bedeutet die Küche grundsätzlich für dich privat? Wie sieht das bei euch zu Hause aus? Bist du überhaupt in der Küche unterwegs oder tatsächlich nur draußen?
Nein. Ich koche auch sehr gerne und wenn ich da bin, freuen sich meine Kinder, dass sie ein leckeres, gut bürgerliches Gericht von mir gekocht bekommen.
Ja, und das sind dann auch ganz normale Sachen wie eine gute Spaghetti mit Bolognese, Ragout und so weiter. So wie
ganz
sich das
klassische
gehört.
Sachen, Hummer, Kaviar, die ganz klassischen, einfachen Sachen.
Wie immer. Und Fischstäbchen. Dein Lieblingsgericht als Kind?
Was das war in der Tat ein Kotelett mit Bratensoße und ich glaube so gegrillte Paprika und so Kartoffeln, glaube ich, war das. Das mag ich sehr gerne.
Jetzt weiß ich auch, und wie man Grillweltmeister wird. Das ist der Bogen rund. Da müssen wir gleich noch drauf eingehen. Das müssen wir gleich noch erklären, wie das gekommen ist. Ne? Wenn du heute ins Restaurant gehst, was bestellst du dir?
Also grundsätzlich bin ich sehr bodenständig unterwegs und mir reicht eine gute, bodenständige Hausmannskost. Also ich mag eher so dieses Thema, von mir aus auch mal eine gute Bratwurst mit Gemüse, Kartoffeln, gutes Gemüse generell ist für mich ein Riesenthema in der Gastronomie, was immer so stiefmütterlich behandelt wird. Aber ich bin da ganz einfach unterwegs. Auch eine Bratwurst oder eine Bockwurst oder Kartoffelsalat.
Ja. Völlig einfach. Sehr schön. Aber jetzt kommen eben nochmal Grillweltmeister. Wie geht das denn? Und wo war das?
Also wir hatten ja in Stuttgart die Weltmeisterschaft ausgerichtet von der WBQA. Und die haben dieses Jahr erstmalig Kategorie-Weltmeister ausgekürt. Das heißt, es gibt 6 Kategorien, ne, mit Fisch, Geflügel und Steak und so. Und die Kategorie Kotelett, also Shop, vom Porkshops. Die haben wir gewonnen. Und demnach haben die dann auch nur erste Plätze bewertet und dann bist du Weltmeister im Kotelett.
Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite hier.
Ja, Glückwunsch dem Kotelett-Weltmeister. Ja.
Schönes Ding. So, jetzt wird's quick and dirty, Klaus.
Ja.
Ganz kurze Fragen, kurze, knackige Antworten. Ja. Kann losgehen? Mhm. Also, auf geht's. Kurze oder lange Hose?
Kurze.
Fleisch oder Fisch?
Fleisch.
Hörbuch oder Podcast?
Podcast.
Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Gas oder Kohle?
Kohle.
Kohle. Fühlen oder schmecken?
Schmecken.
Servus oder Moin?
Servus.
Helles oder Kölsch?
Kölsch.
Also, dann brauche ich Karneval oder Wiesen auch nicht fragen, oder?
Nein.
Okay, das lassen wir mal so im Raum stehen. Telefonieren oder lieber schreiben?
Schreiben.
Tattoo oder Piercing?
Tattoo.
Strandurlaub oder Skiurlaub?
Strand.
So. Dann wissen wir auf jeden Fall, was Klaus' Vorlieben sind. Wir hätten noch ganz viele Fragen stellen können. Lieber Klaus.
Die kurze Hose mit Skilaufen wäre auch blöd.
Das wäre auch blöd. Wir kommen zum Küchenhelfer der Woche, lieber Klaus. Was hast du vorbereitet?
Ja, also für mich ganz klar in der Küche, wenn ich schon so eine tolle Küche habe und tolle Geräte, egal ob drin oder draußen, darf ein gutes Messer nicht fehlen. Denn damit verarbeite ich fast alles in der Küche, egal ob drin oder draußen. Da habe ich die Firma Zaiko, das sind japanische Messer, für einen guten Preis in einer sehr hochwertigen Qualität. Und das ist die Black Series, die ich da sehr gerne benutze und die kann ich nur jedem ans Herz legen.
Ich habe mir den Link mal angeguckt, du hattest mir den ja vorab geschickt. Mhm. Das sind 3 Messer, ne? Da ist also ein richtig anständiges Kochmesser dabei und, und 2 kleinere Messer dabei, ne?
Genau, da ist man eigentlich gut mit bedient und hat alles, was man braucht.
Sehr schön.
Super.
Ja, werden wir verlinken. Unser Partner in dem Bereich ist Otto. Wir freuen uns über Unterstützung. In dem Moment, wenn ihr diesen Link auslöst, bekommen wir eine kleine Provision um diesen Podcast hier produzieren zu können. So, die Küchenliebe-Party-Playlist, lieber Klaus. Ich bin der Meinung, die besten Feten finden in der Küche statt.
Immer. Und Sascha sagt Enden immer, auch immer da.
Und genau, und Sascha sagt, die Enden in der Küche. Genau. Also am Ende geht's wieder alles rund um die Küche. Du darfst heute 2 Titel zu dieser Playlist beitragen, die wir eben bei Spotify und Amazon unterhalten. Was muss unbedingt auf eine Party-Playlist?
Also für mich gibt's immer am Anfang eine Party und am Ende eine Party und am Anfang der Party Dr. Dre, den Titel Still, das ist immer für mich so, da fängst du an und bist am Tanzen. Ja, und am Ende muss es auch was geben und das ist von Frank Sinatra, My Way.
Absoluter Klassiker. Aber ja. ich wäre eigentlich davon ausgegangen, also Sascha und ich hatten uns im Vorwege unterhalten, wir haben nicht so viele kölsche Lieder auf der Playlist, ja. Dass du dir was Kölsches wünscht.
Ja, aber ich bin da eigentlich auch so mit zufrieden.
Ja, okay. Sascha, ja. Sonst hätte ich gesagt, wir schieben, weil das so schön passt, die Brings mit Kölsche Jung noch für Klaus obendrauf.
Das können wir auch
ja,
machen.
Machen wir.
Nimmst du, das machen wir. Nimmst du die Wahl an?
Nehme ich die ja. Wahl hier mit dir. Die Wahl nehme ich hier mit an.
Sehr schön. Gut. Sascha, haben wir noch was?
Ja, ich hatte ja noch eine Ankündigung.
Ach, da war doch was.
Stimmt. Ja, da war doch was. Da war doch noch was. Unser Podcast erfreut sich wirklich großer Beliebtheit. Diese Beliebtheit ist so groß, dass man in Handel und Industrie uns beide nicht selten für Seminare und Fortbildung buchen möchte. Ja. Und um diesem jetzt Rechnung zu tragen, haben wir das ein ganz bisschen auf eigene Füße gestellt. Wir nennen das Küchenliebe Akademie, haben auch eine eigene Homepage dafür gemacht, küchenliebe-akademie.de, wo wir dann mal erklären, was wir so machen. Ist natürlich für uns auch eine ganz große Ehre, dass man auf uns zukommt und sagt, ja Mensch, das, was ihr da so alles live erzählt, könnt ihr das noch ein bisschen vertiefen und vielleicht unsere Mitarbeiter noch ein bisschen fortbilden. Freut uns natürlich sehr, sind auch noch schon sehr, sehr viele Termine vergeben, aber einfach anfragen und mal reinschauen. Mhm. Wir sind da auch sehr kreativ, haben da auch ein eigenes Netzwerk noch von anderen Trainern, können da also auch wirklich sehr, sehr viel abbilden. Mhm.
Es ist ja jetzt gerade fast die Messe zu Ende, die große Küchenmesse. Sascha und ich haben uns getroffen in dieser Zeit und unabhängig waren wir hier auf der Messe unterwegs. Ich war hier eben bei Hackerküchen auf der Messe die ganze Woche und immer wieder gab es von Kollegen die Anfrage, sag mal, dieser Küchenliebe-Onkel da, ist der wirklich hier? Gibt's den hier? Und da wurde ich ab und zu mal so an den Tisch gebeten mit Selfies und Dankeschön und toll, wir freuen uns und so weiter. Und du wurdest auch permanent entlarvt, ne?
Ja, irgendwie, ich bin ja nur nicht so ein ganz leiser Sprecher. Ist mir dann auf einigen Hausausstellungen passiert, wo ich dann mich hab durchführen lassen, dass mir dann jemand auf die Schulter tippte und sagt, sag mal, bist du der Sascha?
Die Stimme kenne ich doch.
Die Stimme kenne ich, genau. Ist doch eine Ehre, freut uns natürlich sehr und wir arbeiten weiter dran.
Ja, absolut. Die nächste Folge, Folge 37, die kommt dann am 26.10. Das Thema lassen wir mal offen, weil wir uns, ich sag mal, auf der Messe hier inspirieren lassen wollten. Da kommen wir dann bei Gegebenheit entsprechend nochmal auf alle zu. Ne?
Absolut, auf jeden Fall.
Also ganz lieben Dank, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Das hat richtig Spaß gemacht. Klaus hat gleich das letzte Wort. Ich verabschiede mich mit besten Grüßen aus dem Wiehengebirge. Alles Gute, ciao, ciao.
Ah, genau. Und ich verabschiede mich mit besten Grüßen aus dem ganz hohen Norden. Und lieber Klaus, auch von mir vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich darf mich auch bei euch beiden bedanken und kann nur eins sagen, macht weiter so, ein toller Podcast für alle Kücheninteressierten, egal ob drinnen oder draußen. Ich wünsche euch allzeit viele Hörer und macht weiter so. Danke.
Auf Wiederschauen, Wiederhören, tschü tschü.
Ciao.
Wiederschauen, Wiederhören. Halt, noch nicht ausschalten. Wir haben noch einen Nachtrag, wir haben Klaus noch erreicht. Wir sind euch noch die Geschichte schuldig, was es mit der Nippon oder Nappo Puffreiswaffel auf sich hat. Hier kommt Klaus nochmal. Alles Gute und schöne Zeit. Ciao, ciao.
Ja, das mit dem Nippon oder vielmehr gesagt Nappo. Ja, es ist einfach von mir eine Gewohnheit im Team. Das heißt, wenn wir irgendwo sind, dann muss ich immer dieses Nappo oder Nippo haben, weil das einfach für mich beruhigend ist, wenn ich es esse. Und ich mag es einfach auch sehr gerne. Und dann aber auch bitte nur in der Zart-Bitter-Schokolade. Und das ist so ein Running Gag bei uns im Barbecue-Team, dass die Teammitglieder immer eine große Packung für mich einkaufen und die auch bei jedem Event dabei sind. Das ist die Geschichte.
Und lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn.